Als unser Sohn mit seinem Studium in Friedensau fertig war, ging es daran, dass er sich einen Hausstand gründen musste. Und dazu gehörte eben auch ein Arbeitszimmer. Er suchte also dringend einen Schreibtisch. Und für diejenigen, die sich damit auskennen, da hat er halt bei eBay nachgestöbert. Das ist ja so eine Auktionsbörse. Der Vorteil dabei ist, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf die Sekunde genau das Ersteigern zu Ende ist. Und dann bekam er einen Schreibtisch, von sowas könnte ich nur träumen, für 20 Euro. Und als er dann hin ist, sich das Teil abzuholen, sagt der Rechtsanwalt, der hat sich also neu eingerichtet, ich habe hier noch ein paar Schränke. Würden Sie die auch noch mitnehmen wollen? Ja, natürlich. Also solche Rollladenschränke kann man nur träumen davon, also ich. Und da hat er für 20 Euro sein Arbeitszimmer komplett eingerichtet. Schreibtisch, Schränke. So eine Auktion hat es auch schon mal gegeben. Also es gibt ja am laufenden Band welche. Aber bei einer solchen Auktion ist der Nachlass eines wohlhabenden Mannes, Geschäftsmannes, versteigert worden. Und die Artikel, die gingen alle recht gut weg. Eins der letzten Artikel, die da noch standen und versteigert werden sollten, war so ein Kreuz aus Blei. Und umgerechnet sollte das Teil versteigert werden, also der erste Preis, für 2,50 Euro. Keiner wollte das haben. Der Auktionator ist noch ein Stückchen runtergegangen. Und für umgerechnet 50 Cent ist dann dieses Kreuz aus Blei weggegangen. Und der Mann, der sich dieses Teil da ersteigert hatte, der hat da schon so eine Stelle gehabt bei sich zu Hause, wo er das hingestellt hat. Und irgendwann kam er mal auf die Idee und sagte, ich müsste doch mal das Ding zum Glänzen bringen. Und er fing an, das Teil zu putzen. Und es stellte sich heraus, das war kein Blei, das war Gold. Ich möchte heute von einer Gruppe Menschen reden, die oftmals genauso wie dieses scheinbare Bleikreuz so ihr Dasein im Verborgenen fristen. Nicht ganz so, aber es ist eine Frage des Ansehens. Und nicht wenig hat dazu beigetragen unser lieber Paulus. Der schrieb nämlich im Brief an die Korinther im Kapitel 14, und das ist mir schon des Öfteren in meinem Dienst begegnet, nicht nur von ihm zitiert, nee, von ihm gesagt, sondern auch zitiert. Gott will keine Unordnung. Er will Frieden. Wie in allen Gemeinden soll auch bei euch die Frau in dem Gottesdienst schweigen und dort nicht das Wort ergreifen. Stattdessen sollen sie sich unterordnen, wie es schon das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas wissen wollen, können sie zu Hause ihren Mann fragen, denn es gehört sich nicht, dass Frauen in der Gemeinde das Wort führen. Habt ihr noch nicht gehört? Doch, ja, nicht wahr? Also ihr Männer, passt gut auf, damit ihr euren Frauen zu Hause erklären könnt, was hier gesagt wurde. Also so sagt jedenfalls der Paulus. Und für manchen, der das heute liest, sagt, das hat der Paulus geschrieben, der Paulus war inspiriert, das gilt auch heute noch. Darüber möchte ich mit euch ein klein wenig nachdenken. Die Frau im Alten Testament war schweigsam, meist namenlos, hilfreich und arbeitsam. So wie sich manche Männer das auch heute noch wünschen. Sie waren Bestandteil des männlichen Besitzes. Bestandteil des männlichen Besitzes. Wie geht's euch damit, Männer? Aber es ist schon ein paar Jahrhunderte her. Wird aber heute noch praktiziert. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen dafür. die da herausragen. Das ist die Miriam, die Schwester des Mose. Das ist die Deborah, die eine Richterin in Israel gewesen ist. Das ist die Hulda, eine Prophetin. Unter den Juden passierte das, wenn eine Tochter geboren wurde, sprach der Vater folgendes Dankgebet. Wenn eine Tochter geboren wurde. Gesegnet seist du, Gott, der du mich nicht als einen Heiden erschaffen hast. Gesegnet seist du, der du mich nicht als eine Frau erschaffen hast. Gesegnet seist du, der du mich nicht als einen Grobian erschaffen hast. Ist doch ein cooles Dankgebet, oder? Vielleicht für Männer. Das macht nachdenklich. Die Frau wurde als eine Art formloser Klumpen angesehen, der erst nachdem sie verheiratet war, durch den Ehemann in ein nützliches Gefäß umgewandelt werden konnte. Das ist die Frau in der Antike. Selbst in der griechischen Gesellschaft führte die Frau ein behütetes Leben. Sie war zuständig für die Betreuung der Kinder, für die Nahrungszubereitung, für die Anfertigung von Kleidern. Die Frauen waren per Gesetz aus dem öffentlichen Leben verbannt. Und es war im Einzelnen streng geregelt, wann und zu welchem Grund sie das Haus verlassen durften. All das muss man ein Stückchen wissen, wenn wir an den Paulus denken, mit seinem coolen Wort an die Gemeinde in Korinth. Wenn Besuch kam, dann wurde der Besuch nicht von den Frauen bewirtet, sondern die Frauen zogen sich in den für sie bestimmten Teil des Hauses zurück und die Gäste wurden bedient durch männliche Sklaven oder durch die Söhne des Hauses. Der Schriftsteller Plutarch, ein Grieche, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert lebte, er schreibt über die Frau: Nicht nur der Arm, sondern nicht einmal das Wort der züchtigen Frau soll öffentlich sein. Und sie soll die Stimme wie eine Entblößung scheuen und unter den Menschen draußen behüten. Wenn wir also aus der damaligen Zeit einen Knigge gelesen hätten, dann würde das oder dann stand das genau so drin. Die christliche Gemeinde, als sie gegründet wurde, da merken wir, dass da etwas Revolutionäres stattgefunden hat. Die Versammlungen geschahen ja nicht in Versammlungsräumen wie bei uns hier, sondern die Versammlungen geschahen in Hauskreisen. Leute, die eine große Wohnung hatten, beziehungsweise eine Wohnung mit einem großen Zimmer, haben dann Gottesdienste bei sich veranstaltet. Und nun geschah etwas Revolutionäres. Frauen kamen mit in diese Versammlung. Paulus ist als Jude, als Pharisäer großgezogen worden, hat das erlebt und erlebte, wie die Frau in der Synagoge zusammen mit den Kindern einen speziellen Platz hatte. Die Männer saßen für sich und die Frauen hatten einen extra Bereich. Und nun in der christlichen Gemeinde saßen Männer, Frauen und Kinder in einem Raum. Und jetzt muss ich euch fragen, nur ist schon was Revolutionäres passiert, dass die Frauen ihr Haus verlassen haben und zusammen in die Versammlung gegangen sind. Sollte die junge Christenheit die Sitte der Zeit durchbrechen, das Gefühl für den guten Ton bei Juden und Griechen zu verletzen und die Gefahr der Unordnung für die Versammlung zu steigern? Sollte die junge Christengemeinde diesen guten Ton verletzen? Also ich nehme mal, es ist mir kein wirklich besserer Vergleich eingefallen. Aber stellt euch vor, stellt es euch lieber nicht vor. Wenn ich hier also die Predigt mit einem guten Rülps beginnen würde, und das auch damit abschließen würde, da würdet ihr wahrscheinlich sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was macht denn das für einen Eindruck? Einmal auf die Gemeinde und die Gäste, die hier reinkommen. Also, kannst du das nicht abstellen? Ungefähr in dieser Nähe müsst ihr euch das vorstellen zur damaligen Zeit. Es gehörte zum guten Ton, dass die Frau in der Öffentlichkeit nicht redete. Und nun gab es ein paar Gemeinden, also zumindest von den Korinthern wissen wir es, da haben die Frauen wahrscheinlich im Blick auf das 20. Jahrhundert entdeckt, dass sie auch reden konnten. Und da hatte Paulus sehr deutliche Worte gesagt. Sie soll schweigen. Und er schreibt sogar, wie es schon das Gesetz vorschreibt. Welches Gesetz denn? Habt ihr in der Bibel irgendwo ein Gesetz gelesen, dass die Frau schweigen soll? Das steht nirgends. Aber es ist das Gesetz des guten Tons, das man damals miteinander beachtet hat. So wie auch heute noch andere Dinge zum guten Ton bei uns gehören. Wie ist das nun mit der Frau in der Gemeinde heute? Also heute dürfen ja Frauen bei uns durchaus was sagen. Danke, Miriam. Auch für alle, die hier Moderation machen, auch Predigten halten. Aber das ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben. Gemeinde ist nicht Gemeinde Barmbek. Gemeinde ist Gemeinde weltweit. Und ich habe es erlebt, dass eine junge Schwester eine Predigt gehalten hat und von diesem Gottesdienst an kam jemand nicht mehr zum Gottesdienst und sagte, wenn ihr euch nicht daran halten könnt, was in der Bibel geschrieben steht, dass die Frau nämlich in der Gemeinde schweigen soll, dann seid ihr nicht wirklich bibelgläubig. Und vielleicht wisst ihr es oder vielleicht wisst ihr es nicht, dass alle 5 Jahre haben wir Generalkonferenz als Freikirche. Dann sind also die Vertreter unserer Gemeindeglieder aus der ganzen Welt zusammen und beschließen Dinge. Und jedes Mal liegt auf dem Tisch ein Antrag, dass doch Frauen, die Theologie studiert haben, die Predigerin geworden sind, dass man die auch ordiniert. Und das geht nicht. Das geht nicht. Das würden wohl wir im europäischen Raum sehr gerne sehen, im nordamerikanischen. Aber unsere Freikirche ist eben weltweit vertreten. Und da merken wir an dieser Stelle, wie auch die Frau in der Gesellschaft weltweit eine untergeordnete Rolle spielt. Und das sagt man ja bei uns auch noch, wenn es um Gehälter geht, sind sie sowieso benachteiligt. Wie hat das Gott gewollt? Wenn wir wissen wollen, was ist biblisch? Was wollte Gott? Müssen wir fragen, was steht denn da in der Bibel? Und ich wage, bis zurückzugehen zum Schöpfungsbericht. Aber da gibt es ein paar Leute, die sagen, oh, der Schöpfungsbericht ist doch ein Beleg dafür, dass die Frau dem Manne untergeordnet ist. Denn zuerst wurde der Mann geschaffen und dann steht ja nicht geschrieben, wie viel Tage, Monate oder Jahre später die Frau. Die Frau gehört ja gar nicht mehr zur Schöpfung, zur 7-Tage-Schöpfung. So gibt es Leute, die so argumentieren. Wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, natürlich sind sie nacheinander geschaffen. Zuerst der Mann und danach die Frau. Aber was uns hier im 2. Kapitel des 1. Buches Mose gezeigt wird, ist eigentlich eine literarische Komposition. Im 1. Kapitel wird die Erschaffung des Menschen gezeigt im Zusammenhang mit der Schöpfung. Im 2. Kapitel wird uns gezeigt, wie der Mensch gemacht wurde. Zuerst der Adam. Adam bekam einen Job und dann die Frau. Diese Art wird Ringkomposition bezeichnet, wie das hier genannt wird. Das heißt, Gott hat zuerst die Unvollkommenheit gemacht, den Mann. Und am Ende des Kapitels 2 hat er die Frau geschaffen und das vollkommen gemacht dadurch. Es geht an dieser Stelle nicht um Über- oder Unterordnung, sondern es geht um Unvollständigkeit und Vollständigkeit. Ich weiß, das ist Lehre und das ist keine Geschichte. Aber wenn ihr euch das an dieser Stelle mal genau anschaut, dann merken wir, Gott hat es gewollt, dass Mann und Frau nebeneinander stehen. Ja, aber dann steht doch geschrieben, Gott sagte, ich will ihm eine Gehilfin machen. Also die Gehilfin, die ständig um ihn herum ist und sagt, hat dir das Essen auch gut geschmeckt? Welchen Dienst darf ich dir jetzt noch erledigen? Und bist du mit den Schuhen, die ich dir gebracht habe, zufrieden? Ist das die Gehilfin? Das Wort, das dort steht, bedeutet Hilfe, bedeutet Beistand. Und dieses gleiche Wort steht in den Psalmen. Aber Israel, hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe. An dieser Stelle steht das gleiche Wort wie bei der Schöpfung über die Frau. Ich will ihm eine Hilfe machen. Im zweiten Buch Mose, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. Wenn man eine Ordnung ablesen wollte, dann könnte man nur eine Ordnung ablesen, dass die Hilfe übergeordnet wäre. Ihr Frauen, geht euch das runter wie Öl? Oder sagt ihr, wer weiß, was der erzählt und euch da, sich da zusammengetragen hat? Gott wollte, dass sie sich gegenseitig helfen. Und das, was da steht, die um ihn sei, bedeutet, in der Hoffnung für alle lesen wir dort, die zu ihm passt. Im Originaltext steht dort sein Gegenstück. Also es geht um das gegenseitige Helfen, es geht das einander entsprechen. Alles zusammen, beide zusammen bauen gemeinsam das Leben auf. Ja, aber dann steht ja noch was ganz Wichtiges drin in dem Text. Gott baute die Frau aus der Rippe des Mannes. Wow. Der Mann war zuerst da und die Frau ist bloß ein Bestandteil des Mannes. Und weil der Mann zuerst da war und die Frau danach, ist natürlich der Mann übergeordnet. Aber überlegt mal, der Mann ist doch aus einem Klumpen Erde gemacht worden. Heißt das, dass der Klumpen Erde dem Mann übergeordnet ist? Manches Mal geht unsere Logik doch interessante Wege. Es soll an dieser Stelle im Grunde genommen gezeigt werden, dass Gott den Menschen, Mann und Frau, zu einem Gemeinschaftswesen geschafft hat. Der Mann hatte ja überhaupt keinen Anteil an der Schaffung. Der ist in einen todesähnlichen Schlaf oder Narkose oder wie immer wir das ansehen wollen, von Gott versetzt worden. Und der hat einen Bestandteil des Mannes genommen. Und im Ernst, wie groß muss denn die Rippe gewesen sein, dass man da eine Frau draus bilden konnte? Er wollte, dass sie beide zusammengehören, dass der Mann eine Begleiterin hat, die Frau einen Begleiter, die zusammen in der Gemeinschaft das Leben meistern können, die Schönheit der Natur, alles das, was Gott geschaffen hat, genießen können. Das wollte Gott. Und etwas gibt mir doch recht zu bedenken, recht zu denken. Habt ihr jemals über die Aussage nachgedacht? So schuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild. Nach dem Ebenbild Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Heißt das, dass Gott, oder hieße das, dass Gott einen minderwertigen Teil hat? und einen Hochwertigen. Den Hochwertigen hat er zum Mann gemacht und den Minderwertigen zur Frau. Wer nickt hier vorne? Ich will mal etwas hier so formulieren, wo manche sagen würden, das kannst du nicht so sagen. Aber der Text zeigt uns, dass in Gott das Männliche und Weibliche enthalten ist. Und da ist nichts unter- oder übergeordnet. Wisst ihr, wo das losgegangen ist mit der Unterordnung? Der Erste, das ist nicht mal im Sündenfall gewesen. Der Erste, der angefangen hat, die Frau als einen Besitz anzusehen, das war einer der Ururenkel vom Kain, der hieß Lamech, der hat sich zwei Frauen genommen. Wir können also nicht sagen, das ist eine Folge des Sündenfalls. Und damit müssen wir einfach leben. Gott wollte, dass Mann und Frau gleichgeordnet sind. Was würde Jesus vielleicht dazu sagen? Okay, es ist eine Interpretation vielleicht von mir. Eines Tages kamen Leute zu Jesus und sagten zu Jesus, Mose hat uns geboten, dass man seiner Frau einen Scheidebrief geben kann. Und was erzählst du? Du sagst hier, man darf sich nicht von der Frau scheiden. Und da sagt Jesus den Leuten, den Pharisäern da, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau gemacht und hat sie zusammengeführt. Und jetzt sagt er ein Wort, was durchaus nachdenkenswert ist. Um eures Herzens Härtigkeit hat Mose euch erlaubt, dass ihr euch scheiden lassen könnt. Was würde Jesus in diesem Fall sagen? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus sagen würde, um eures Herzens Härtigkeit ist euch erlaubt, na, was ist uns erlaubt? Dass der Mann das Sagen hat. Das Haupt ist. Wie geht man damit um? Ich denke, dass wir in dieser Spannung bis zur Wiederkunft Jesu leben werden. Es sei denn, wir bekehren uns hier zum Wort Gottes hin. Aber wir können unsere Kultur nicht einfach so abstreifen und umkrempeln. Ich bin davon überzeugt, dass Gott den Mann und die Frau nebeneinander gestellt hat und dass es sein Wille ist, dass sie beide auch ihren Möglichkeiten entsprechend Verantwortung übernehmen. Und ich bin froh, dass wir das in unserer Gemeinde auch erleben können, dass Frauen Aufgaben übernehmen, unsere lieben Schwestern. Ja, wenn wir sie nicht hätten. Wie oft ist das gewesen, wenn ich nach einer Ausschusssitzung, das war also ein Ausschuss, da saßen wir als Männer zusammen, weil ja, aus welchem Grund auch immer, entweder haben die Frauen gesagt, nö, mach das mal alleine oder ich passe da nicht hinein und so. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin und sie gefragt hat, na, worüber habt ihr denn geredet? Und ich habe dann gesagt, ja, darüber und darüber und darüber. Und habt ihr auch darüber nachgedacht? Oh, nee. Verpasst. Muss ich mir das nächste Mal aufschreiben. Also, wie geht man damit um? Die Frage ist, manches Mal denke ich, es ist eine gleiche Situation wie Jesus mit den Jüngern, die nach Emmaus gelaufen sind. Die waren ganz enttäuscht und ganz geknickt. Warum? Es war ihnen nicht bewusst geworden, dass das, was passiert ist mit Jesus, Kreuzigung und Tod, dass das in der Bibel gestanden hat und dass Jesus das immer wieder gesagt hatte. Und Jesus musste zu ihnen sagen, O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben dem, was die Schrift, was die Propheten geschrieben haben. Und ich denke, Oder ich befürchte, dass wir genau auch an diesem Punkt so ein Stückchen tragen werden und uns von Jesus sagen lassen müssen, o ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben dem, was Gott am Anfang gemacht hat. Welche Stellung geben wir der Frau in der Gemeinde? Man muss natürlich auch die Frauen fragen, entschuldigt, ich bin ja nun mal ein Mann. In welcher Stellung fühlt ihr euch wohler? Es kann ja sein, dass man aus der zweiten Reihe mit Kommentaren viel mehr bewirkt, als in der ersten Reihe zu stehen und was zu sagen. Also in der zweiten Reihe, so mach mal das und mach mal das, unterstellt man ja manchmal unseren Schwestern. Ich denke an ein Wort, was der Paulus geschrieben hat an die Galater. Hier ist nicht Jude und Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wunderbar.